Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zum ersten Rabe Info dieser Woche vom Montag, dem 18. Juni. Heute aus dem heißesten Studio Berns. Wir haben heute folgende Themen. Die Schweiz schließt mit Tunesien eine Migrationspartnerschaft. Wem nützt das? 19 Jahre jung und bereits ein ausgewachsener Politprofi. Die UNO-Jugenddelegierte Marigona Isufi ist unser Kopf der Woche. Am Mikrofon Benedikt Bachmann.
Rabe Info 95,6.
Zuerst aber die Nachrichten. Gestern war in der Schweiz Abstimmungssonntag. Alle drei eidgenössischen Vorlagen wurden deutlich abgelehnt. Die Bausparinitiative und die Volksinitiative Staatsverträge fürs Volk hatten eine starke Gegnerschaft. Auch bei der Managed Care Vorlage wurde ein Nein erwartet, insbesondere weil sich die anfängliche Unterstützung bei gewissen bürgerlichen Parteien in Ablehnung gewandelt hatte. Die Deutlichkeit des Neins war aber denn doch überraschend. In der Stadt Bern wurde über die Neubebauung der Siedlung Stöckacker Süd, den Neubau einer Siedlung an der Warmbechlistraße-Güterstraße und über die Änderung des Nutzungszonenplans der Alment abgestimmt. Alle drei Vorlagen wurden angenommen. Bei den französischen Parlamentswahlen haben die Sozialisten die absolute Mehrheit errungen. Zusammen mit ihren Bündnispartnern haben sie 314 von 577 Sitzen im Parlament. Aber auch alleine haben sie die absolute Mehrheit. Trotzdem wollen sie die Rechte der Opposition respektieren. Die Sozialisten wollen Europa auf Wachstumskurs bringen, aber gleichzeitig auch die Staatshaushalte sanieren. In Griechenland wartete man mit Hochspannung auf die Wahlergebnisse. Jetzt ist es klar. Stärkste Kraft ist die konservative Partei Neodemokratia. Sie kommt auf knapp 30% Wähleranteil. Damit gehen die Beobachter davon aus, dass die Griechen weiterhin sparen und beim Euro bleiben wollen. Mit knapp 27% Wähleranteil zweitstärkste Partei ist die linksradikale Syriza. Mit 12,5% Wähleranteil drittstärkste Kraft sind die PASO, die Sozialisten. Die Sozialisten möchten mit Linken und Konservativen zusammen eine breite Koalition bilden, um den Verbleib im Euroraum zu sichern. Heute wird bei Gurtnellen gesprengt. Nach dem Felssturz vor 2 Wochen, bei dem ein SBB-Arbeiter verschüttet wurde und der die SBB-Gotthardlinie schwer beschädigt hatte, wird heute Mittag der Fels gesprengt. Der Hang ist sehr instabil, es drohen weitere Felsabstürze. Deshalb soll eine große Sprengung heute Mittag möglichst die gesamte absturzgefährdeten Felsmassen wegsprengen. Denn bisher konnten aus Sicherheitsgründen keinerlei Reparaturarbeiten vorgenommen werden. Aus Sicherheitsgründen werden während der Sprengung die Autobahn und die Kantonsstraße gesperrt. Und auch zum Wetter. Morgen Dienstag ist es oft veränderlich bewölkt, vor allem am Vormittag gibt es aber längere sonnige Abschnitte. Es gibt einige Regenschauer und Gewitter. Die Anzeige am Thermometer zeigt 26 Grad an. Die weiteren Prognosen. Am Mittwoch ist es schwülwarm und gewitterhaft. Am Donnerstag gibt es eine Wetterberuhigung, aber schon am Freitag gibt es wieder vermehrt Niederschläge. Die Temperaturen erreichen noch 22 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hören das Rabe Info auf Radio Bern. Wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Im Moment kommen, angetrieben durch die Revolutionen und durch die wirtschaftliche Not, viele Tunesier in die Schweiz. Die allermeisten haben aber keine Chance, politisches Asyl in der Schweiz zu bekommen. Ein neues Abkommen regelt jetzt die Migration neu. Die Schweiz hilft vor Ort mit Entwicklungsprojekten, sie gibt dafür 24 Millionen Franken aus und sie bietet die Möglichkeit für junge tunesische Leute, in der Schweiz Praktikas von bis zu 18 Monaten zu absolvieren. Im Gegenzug verpflichtet sich Tunesien, Flüchtlinge, die in der Schweiz kein Asyl bekommen, zurückzunehmen. Michael Glauser, Mediensprecher des Bundesamtes für Migration, erklärt, wo die Schwierigkeiten bei den Verhandlungen lagen.
Insbesondere schwierig war für die Schweiz oder anspruchsvoll, dass man der tunesischen Vertretung zuerst einmal unser System vermitteln musste. Oder wir haben das, wir fahren so auf zwei Gleisen. Da gibt es einerseits die Länderleute, die unter die Personenfreizügigkeit fallen, und andererseits die Leute, die aus den Drittstaaten kommen, also außerhalb der EU. Und Leute, die außerhalb der EU in die Schweiz kommen wollen und arbeiten wollen, die haben schwierigere Bedingungen. Und das gilt für alle sogenannten Drittstaaten, wie wir diesen Ländern sagen. Und dass man da jetzt nicht einfach Ausnahmen für Tunesien als weiteren Drittstaat machen konnte, sondern eben Tunesien analog der anderen Drittstaaten behandeln musste, das musste man zuerst vermitteln, und das brauchte doch seine Zeit, weil das für die Tunesier eine neue Ausgangslage war.
Bei diesem Abkommen profitiert auch die Schweiz. Michael Glauser erklärt weshalb.
Die Schweiz hat natürlich ein evidentes Interesse, dass diese Leute, die jetzt seit dem arabischen Frühling alle gekommen sind, und nicht hier bleiben können, also weit über 99% all dieser Asylgesuche wurden abgelehnt, dass diese Leute zurückkehren. Und da sind wir auf die Kooperation mit Tunesien angewiesen. Es ist auch für das Land eine schwierige Ausgangslage. Die müssen ja diese Strukturen jetzt neu aufbauen, ein System, das sie bisher nicht kannten. Und insbesondere, dass wir da klare Ansprechpartner haben und klare vertrauliche Grundlagen, wie das abgewickelt wird, wie die Reisepapiere ausgestellt werden, die Identifikation, das ist für uns ein großer Vorteil.
Leute, die auswandern, tun dies meist aus Not. Eine Rückkehr kann deshalb sehr schwer fallen. Dies aus politischen, aber auch gesellschaftlichen Gründen. Wie sieht die Situation für heimkehrende Tunesier aus? Michael Glauser vom Bundesamt für Migration erklärt das folgendermaßen.
Die eine Frage ist die gesellschaftliche. Da gibt es zwei Sorten. Es gibt die Leute, die freiwillig zurückkehren nach dem Entscheid oder schon während der Asylverfahrens sich es noch einmal überlegen, und man zeigt ihnen ja auch Möglichkeiten für die Rückkehr auf. Leute, die freiwillig zurückkehren und nicht straffällig wurden in der Schweiz, die werden unterstützt, also die kriegen konkrete Projekthilfe, wenn sie ein Projekt haben oder vielleicht bei einem Verwandten in einen Betrieb einsteigen können. Die werden beraten, wie sie das verbessern können, und allenfalls auch finanziell unterstützt, dass sie im besten Fall auch Arbeitsplätze kreieren und schaffen können. Es gibt auch medizinische Hilfe, aber das kommt nur in Frage, wenn die Leute eben nicht straffällig wurden. Leute, die in der Schweiz straffällig wurden, müssen zuerst die Strafe verbüßen hier und werden dann zurückgeschickt. Natürlich werden die Behörden vor Ort dann nicht informiert über allfällige Delikte. Es geht hier auch darum, dass man diesen Leuten nicht noch Steine in den Weg legen will. Die sollen alle gute Startmöglichkeiten haben. Und wie schon gesagt, die Schweiz ist interessiert, dass diese Leute zurück können.
Aber auch gesellschaftlich ist es für Heimkehrer oft nicht leicht.
Viele Leute, die haben Geld erhalten, da haben Familien die ganze Verwandtschaft zusammengelegt, dass eine junge, gesunde, kräftige, intelligente, hoffnungsvolle Person nach Europa kann. Und die sind jetzt enttäuscht, dass sich der Traum von Europa eben nicht erfüllt und dass sie zurückkehren müssen. Und gerade diesen Leuten muss man zuerst klar machen und den Weg aufzeigen, dass sie eine Perspektive im Heimatland haben. Und wenn die dann auch Geld erhalten haben von der Verwandtschaft, müssen sie das Geld irgendwie zurückbezahlen können. Da wird individuell geprüft und abgeklärt, wie man den Leuten helfen kann, damit sie eben den Tritt in der Gesellschaft wiederfinden.
Den heimkehrenden Tunesiern wird also mit Rückkehrhilfe ein Angebot gemacht, das es ihnen ermöglichen sollte, sich in der eigenen Heimat eine Perspektive aufzubauen. Fälle, dass zurückkehrende Tunesier politisch unter Druck kommen, sind nicht bekannt.
95,6. Rabe Info.
Mit zarten 11 Jahren ging Marigona Isufi in die Politik. Zuerst ins Berner Kinderparlament, dann gründete sie den Berner Jugendrat und wurde schließlich Kinderlobbyistin im Bundeshaus. Inzwischen ist Marigona Isufi 19 Jahre alt und kein bisschen politikmüde. Als Schweizer Jugenddelegierte 2012 der Vereinten Nationen UNO wagt sie sich auf die internationale Ebene vor. Marigona Isufi, Bernerin mit kosovarischen Wurzeln, ist heute unser Kopf der Woche. Wilmar Al hat sie getroffen.
Marigona Isufi, Sie sind 19 Jahre alt, Sie leben in Bern, besuchen derzeit die Wirtschaftsmittelschule, Sie machen im Sommer den Abschluss und für die nächsten 2 Jahre haben Sie sich für eine weitere sehr grosse Aufgabe verpflichtet. Sie sind die UNO-Jugenddelegierte fürs Jahr 2012. Sie sind das zusammen mit einer Jugendlichen aus dem Kanton Waadt und einem Jungen aus dem Kanton Tessin. Was macht man als UNO-Jugenddelegierte?
Als UNO-Jugenddelegierte versuchen wir, die Schweizer Jugend in der UNO zu vertreten. Zum einen Teil besuchen wir alle drei eine internationale Konferenz in der UNO. Ich war letzten Februar, März, war ich an der Commission on Status of Women und habe meinen internationalen Teil damit abgeschlossen für eigentlich schon. Und dann gibt es noch den Teil in der Schweiz, die Arbeit in der Schweiz, wo es vor allem um Sensibilisierungsprogramme geht, wo wir versuchen, das Thema UNO Schülerinnen und Schüler, Studenten näher zu bringen, aufzuzeigen, was die UNO genau macht, wie sie es macht und weshalb sie zum Beispiel auch so wichtig ist.
Sie waren an einer Konferenz über Frauenrechte in New York bei der UNO. Was haben Sie dort gemacht? Was war das für eine Erfahrung?
Es war eine riesengroße Erfahrung. Nicht nur New York war riesig, auch die UNO an sich ist schon faszinierend groß, vor allem weil die CSW, eben die Commission on Status of Women, eine sehr große Konferenz ist. Es waren, glaube ich, rund 2000 Leute anwesend, NGOs, Mitgliedstaaten und so weiter und so fort. Und man hat gesehen, wie stressig dieser UNO-Betrieb eigentlich ist und wie viel Arbeit dahinter steckt, um alle Mitgliedstaaten eigentlich an einen Tisch zu bringen und dann einen Konsens daraus ziehen zu möchten. Und es war wirklich faszinierend zu sehen, wie das Ganze abläuft, wie auch die Delegierten sich verhalten bei geöffneten Türen und dann bei geschlossenen Türen. Man hat gesehen, bevor ich gegangen bin, hat man gesagt, ja, du musst die UNO gespürt haben, um zu wissen, wie das Ganze funktioniert. Und es hat wirklich etwas Wahres, dass man es einfach nicht wissen kann. Man liest zwar sehr viel über die UNO, aber bevor du wirklich vor Ort warst und gesehen hast, reingesessen bist und dann auch, ich hatte zum Beispiel das Glück, ich durfte als Schweizer Delegierte etwas sagen, in einer Panel-Diskussion den Standpunkt der Schweiz deklarieren dort vor Ort. Und das war wirklich, muss man sich vorstellen, das ist, glaube ich, Syrien saß neben mir, auf der anderen Seite war dann irgendein anderes Land mit S und alle hören dir zu und du hast da irgendwie 5 Übersetzer oben, die genau auf dich schauen, die auf alle Sprachen übersetzen möchten. Vorne sitzt der Chair, der nur dich anschaut und dann weißt du so etwa, wie sich die Menschen fühlen.
Zu Ihrer Wahl zur UNO-Jugenddelegierte. Diese Wahl hat das EDA, das Außendepartement, und die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände getroffen. Aufgrund von welchen Qualifikationen haben Sie sich für Sie, Marigona Isufi, entschieden?
Wenn man sich bewirbt, und das muss man tun, wenn man Youth Rep, so heißt das Programm, werden will. Und man muss Erfahrung haben. Und Erfahrung heißt, man muss einfach schon Dinge getan haben, die andere Jugendliche vielleicht nicht so interessieren, wie zum Beispiel das Kinderparlament geleitet oder den Jugendrat initiiert. Und es war vor allem wirklich dieses Engagement über die Jahre hinweg, die mich dann zu diesem Amt gebracht hat.
Ihr Engagement über die Jahre hinweg begann mit 11 Jahren im Berner Kinderparlament. Es ist eine Zeit, wo die anderen Kinder vielleicht eher auf den Spielplatz gehen oder in den Wald gehen oder langsam das andere Geschlecht entdecken. Warum hat es Sie ins Parlament getrieben?
Auf dem Spielplatz war ich auch, aber ich spreche sehr gerne. Das habe ich schon früh entdeckt an mir. Jedenfalls war es dann soweit, dass als wir die Einladung fürs Kinderparlament erhalten haben, dass ich mir gedacht habe, ja, wieso nicht, gehen wir mal schauen. Und als ich dann dort war, wurde ich auch gleich ins Ratsbüro gewählt, also in eine interne Arbeitsgruppe, die es gibt. Und ein Jahr später war ich dann auch Präsidentin für die nächsten 2 Jahre und es war mehr ein Zufall, dass ich dort reingekommen bin. Es war eine super Chance für mich, weil ich wirklich gesehen habe, wie sich auch Kinder eigentlich engagieren können für ihre Gemeinde, für ihren kleinen Wohnort, für den Spielplatz vor ihrem Haus und so weiter und so fort. Und da hat man wirklich auch gesehen, dass man mit der Politik etwas bewirken kann. Und die Idee war dann, dass wir ein Jugendparlament initiieren. Wir haben uns dann für einen Jugendrat entschieden und haben das Ganze dann durchgeboxt, sage ich mal, durch alle Ebenen. Und seit 2009 gibt es eine gemeinderätliche Kommission, den Jugendrat, den ich dann bis letzten Sommer präsidiert habe.
Und während Ihrer Zeit im Jugendrat gingen Sie nebenbei auch noch ins Bundeshaus als sogenannte Kinderlobbyistin, verhandelten da mit den Parlamentariern, brachten dort ihre Anliegen ein. Was für Anliegen wollten Sie den Parlamentariern überbringen?
Zum einen war das überhaupt den Gedanken mal einpflanzen, sage ich mal, dass es Kinder und Jugendliche gibt, die andere Bedürfnisse haben, die Anliegen haben, die man genauso anhören muss. Wir müssen ihren Blödsinn dann ausbessern, den sie zurzeit machen. Und es ist immer besser, wenn man mit mehreren Generationen arbeitet, weil Kinder und Jugendliche immer anders denken, aber nicht falsch in dem Sinne, sondern sie denken anders und das kann durchaus zu sehr guten Resultaten führen. Und das war eine Arbeit, dass die Parlamentarier besser gesehen haben. Es gibt Jugendliche, die sich engagieren möchten für ihre eigenen Anliegen und auch für andere Anliegen. Und dann war es vor allem thematische Dinge, die zurzeit besprochen wurden im Parlament, sei es jetzt das neue Kinder- und Jugendförderungsgesetz, was sie tun müssen eigentlich, das, was ja Lobbyisten halt tun, wirklich vor Ort zu überzeugen, Kinder und Jugendliche brauchen dieses Gesetz und sie müssen jetzt Ja stimmen zum Beispiel.
Viele junge Parlamentarier im Bundeshaus kämpfen ja damit, dass sie von den alteingesessenen älteren Herren und auch Damen nicht ernst genommen werden. Wie ist das euch ergangen?
Ja, manchmal nicht viel anders. Ich meine, ich wäre auch ein bisschen irritiert gewesen, wenn ich da nach 20 Jahren im Parlament plötzlich wie alt war ich, 17-Jährige kommt und sagt, hey, ich habe jetzt neue Infos für dich. Aber es war wirklich, bei mir war es etwas anderes, weil ich war ja nicht gewählt in dem Sinne, dass ich eine Parlamentarierin war, sondern ich war eine Außenstehende und ich hatte dann diesen Vorteil eigentlich, dass ich mehr interessant war für die Parlamentarier, habe ich das Gefühl, dass sie so, oh, was Kinderlobbyistin, was heißt das überhaupt, und mit denen dann so ins Gespräch gekommen bin. Und ja, dadurch hatte ich eigentlich das Glück, dass ich doch ernst genommen wurde und auch mit sehr vielen in Kontakt gekommen bin dadurch.
Heute wird ja vielfach moniert, dass die jungen Menschen sich nicht mehr politisch engagieren, dass sie apolitisch sind, sich nicht für Politik interessieren. Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ja, zum Teil auch. Aber für Jugendliche ist der Begriff Politik, glaube ich, manchmal so sehr mit alten Politikern, die irgendwo in einem Parlament sitzen und eigentlich nichts tun, zum Teil. Also wirklich, man hat ein bisschen ein falsches Bild von der Politik und Jugendliche sind sich gar nicht bewusst, wie politisch sie zum Teil sind, wenn sie eine Aussage machen über, sage ich jetzt mal, über das Clubsterben in Bern, wie politisch das eigentlich ist, obwohl sie sonst sagen, ja, nein, Politik interessiert mich gar nicht. Ja, es gibt Jugendliche, die haben Politik nicht gern, es gibt auch Leute, die nicht gern Sport machen, ich zum Beispiel, ich hasse Sport über alles, aber es ist nichts, wo wir anders sind als die Erwachsenen, sage ich jetzt mal. Also es gibt genügend Erwachsene, die überhaupt keine Lust auf Politik haben. Ich denke, man muss einfach den Jugendlichen eine Chance geben, dass sie ihre Meinung kundtun. Das fehlt mir manchmal ein bisschen in der heutigen Zeit, dass man Jugendliche wirklich abstempelt als apolitisch und dann sagt, ja, nein, du hast eh keine Ahnung. Ich wehre mich eigentlich gegen dieses Vorurteil, vor allem wenn man an Jugendparlamentskonferenz geht, wo 100 Jugendliche gemeinsam diskutieren und etwas erreichen möchten in ihren eigenen Jugendparlamenten, aber sich auch gegenseitig austauschen. Also da sehe ich das Apolitische nicht.
Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, sehen Ihre Zukunft auch in der Politik. Sie haben jetzt in die internationale Ebene reinschauen können und haben die nationale Politik kennengelernt, die regionale auch. Welche spricht Sie am meisten an?
Es ist noch schwierig zu sagen, weil jede dieser Ebenen hat eigentlich seinen eigenen Platz. bei mir und hat auch etwas Spannendes. Für mich, wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich, dass mich die Lokale doch am meisten interessieren würde. Im Sinne von, dass man das Resultat gleich sieht. Also wenn ich mich zurückerinnere an das, was ich im Kinderparlament gemacht habe, das sehe ich jetzt in Bern. Also das haben wir erreicht und das sieht man hingegen nationaler Ebene. Da habe ich schon die Mühe damit, dass wir mit unserem föderalistischen System immer wieder in Gespräche kommen, von wegen, der Bund hat da nichts zu sagen. Das ist mir geblieben zum Beispiel. Und auf internationaler Ebene war es dann, dieses Diplomatische. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht wunderbar diplomatisch bin zum Teil, dass ich manchmal Aussagen mache, die provokativ sind. Und deshalb eher nicht, sage ich mal. Aber es war, wie gesagt, eine wunderbare Erfahrung. Aber wenn ich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich schon eher die Lokale wählen.
Gut möglich, dass sich Marigona Isuffi, UNO-Jugenddelegierte 2012, bald im Berner Stadtrat wiederfindet. Sie war heute unser Kopf der Woche.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das, meine Damen und Herren, war's für heute vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Sie hörten einen Beitrag von Wilma Rall, Redaktion und Moderation Benedikt Bachmann. Merci fürs Zuhören, hebt's gut und geniessen den sommerlich warmen Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.